was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute wird es um unseren ersten Cold Case gehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir das noch nicht hatten im Podcast. Aber wir haben uns überlegt, dadurch, dass ja gerade die Ermittlungen im Fall Madeleine McCann so ins Rollen kommen, dass natürlich auch Cold Cases für unseren Podcast eigentlich eine interessante Sache wären. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einen Fall nehmen, von dem ich eigentlich gedacht habe, er wäre inzwischen geklärt. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das werde dann auch im Laufe der der Vorstellung des Falls merken, weil das ein Fall ist, der, sage ich mal, in der Zeit, wo der Fall spielt, also wir gehen zurück ins Jahr 2004, habe ich dort in der Nähe gewohnt, wo das passiert ist. Das ist ein ganz kleiner Ort, der wird keinem von euch großartig was sagen. Es sei denn wirklich, ihr seid hier regional in Meißen, Dresden, Riesa oder so ansässig, dann wird er euch was sagen, aber sonst ist dieser Fall nie großartig mal irgendwo aufgenommen worden. Ich bin eigentlich auf diesen Fall wieder gestoßen durch Kripo Live. Ich weiß nicht, wer diese Sendung kennt. Das ist eine Sendung, die wird im MDR ausgestrahlt, immer sonntagsabends, so kurz vor den Hauptnachrichten praktisch oder in der Zeit, wo die Nachrichten laufen. Und es geht da immer um verschiedene Delikte, die so begangen werden. Natürlich interessiere ich mich auch für aktuelle Kriminalfälle. Und haben sie den Fall jetzt vor kurzem erst wieder aufgenommen. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, der ist geklärt. Und zwar geht es um den Mord zum Nachteil der Vera Marotz. Es ist ein Fall, der ein bisschen verworren ist. Und der auch ein bisschen in einem Milieu spielt, der vielleicht für euch jetzt erstmal ein bisschen ungewohnt ist, weil eigentlich so wirklich groß aufgegriffen wird dieser Fall in den Medien eigentlich nicht. Also wir bewegen uns mal ins Jahr 2004 zurück. Vera Marotz war in ihrem Dorf bekannt als die Katzenjule. Und der Mordfall um die Katzenjule ist ein Mordfall, der wirklich extrem ist. Also es war eine sehr zurückgezogen lebende Frau, die eben immer mal wieder damit auffiel, dass sie eben immer Katzen um sich hatte, deswegen auch ihr Spitzname. Und sie soll wohl am Messi-Syndrom gelitten haben. Also sie hat praktisch das mit der Wohnung nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Und der Fall ist inzwischen, wie gesagt, aus dem Jahr 2004, ist etwas mehr als 17 Jahre alt. Aber die Täter oder der Täter oder die Tätergruppe sind bisher nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Und ich fange mal in der Kindheit von Vera Marotz an. Und zwar ist sie mit ihrer Mutter aus Westpreußen nach Nünschritz gekommen. Nünschritz ist eine kleine Gemeinde bei Riesa im Landkreis Meißen. Deswegen habe ich gesagt, wer nicht aus der Region kommt, dem wird dieser Ort überhaupt nichts sagen, den wir da noch nie gehört haben. Und ich glaube sogar Leute, die jetzt, in Pirna oder so, wo nicht mehr den Ort nicht kennen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Und ich habe zur Zeit, als dieser Mord passiert ist, in Coswig gewohnt. Das ist auch im Landkreis Meißen. Ist so, vielleicht so, ich weiß nicht, 25, 30 Kilometer davon entfernt. Also regional, sage ich mal, sehr nah an mir dran damals. Und man hat diesen Fall auch kaum mal mitgekriegt, dass er dass er mal irgendwo in so einer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Zeitung, diese Regionalspalten, die es da manchmal gibt, bis dass er da mal erwähnt worden ist, ist da nie großartig was gekommen. Also wie gesagt, die war eben in ihrem Dorf ein bisschen, zurückgezogen und hat sich auch so ein bisschen vor den Leuten gefürchtet. Also sie hat wohl gestottert, das habe ich aus verschiedenen Berichten gehört und dass sie vor allen Dingen so ein bisschen, die Nacht so ein bisschen als Schutz sah und die Nacht ist ja aber im Endeffekt dann so Verhängnis geworden. Nach dem Zuzug nach Nünschritz hat sie dann mit der Mutter zusammengelebt bis ins Jahr 1991. Da ist dann die Mutter verstorben und sie ist in einer Plattenbauwohnung gezogen. Wie gesagt, sie hat dort sehr zurückgezogen gelebt. Kriminologin Dr. Bettina Götze sagt dazu, sie war schüchtern, verfügt über sehr wenig soziale Kontakte. Sie hat ihr Haus nur noch nachts verlassen, weil sie sich scheinbar sicherer fühlte. Genau dieser Umstand wurde ihr später zum Verhängnis. Das hatte ich ja schon angeteasert so ein bisschen. Vera Marotz machte sich nur noch nachts auf den Weg. Die Nacht schützte sie eben vor Blicken, vorm Tuscheln der anderen oder vor Ratschlägen, dass sie es doch einmal gut sein lassen könnte mit dem Sammeln. Wie gesagt, das war dieses Messi-Syndrom, was man da so ein bisschen immer mal wieder rausgelesen hat. Sie sammelte eben schon sehr lange und man hatte ihr von der Gemeinde im Ortsteil Grödel eine Scheune zur Verfügung gestellt, die sie über die Jahre voll gesammelt hatte. Also sie ist immer mit einem Handwagen losgezogen in der Nacht und hat eben alles Mögliche gesammelt. Sie hatte sich eine ganze Welt zusammengestellt, die nur sie verstand. So muss man das eben sehen. Das ist ja eine Krankheit, also wer das nicht weiß. Ein Messi-Syndrom, das sind Leute, die nichts wegwerfen können. Und es gibt ganz viele, gerade, sage ich mal, ältere Leute, also es kann jede Altersgruppe betreffen, aber es gibt gerade Leute, die praktisch vertrieben worden sind, bei denen das sehr häufig auftritt, weil sie einfach dieses, man verliert etwas, als ganz schlimm empfinden. Und deswegen ist das vielleicht auch bei ihr so extrem geworden. Die Leute in Nünschritz hatten aber nichts gegen sie. Sie wunderten sich alle nur über die Frau mit dem Messi-Syndrom. Sie konnte eben ihre Wohnung kaum sauber halten. Das ist praktisch so eine Nebenerscheinung, ein Nebeneffekt dazu. Und neben den Sammeln widmete sie sich noch ihren beiden Katzen. So hat sie eben auch ihren Spitznamen, die Katzenjule, bekommen. Und wie gesagt, ihre Sammelleidenschaft, also ihr war das wahrscheinlich bewusst, dass sie messihafte Züge hat und dass sie eben auch mit diesem Stottern ganz große Probleme hatte, soll sie wohl beschämt haben. Und deswegen ist sie eben nur in der Nacht rausgegangen. Und in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2004, also es war eine relativ kalte Oktobernacht, wenn ich das richtig in den Wetteraufzeichnungen gelesen habe, war die Katzenfreundin dann mit ihrem Handwagen wieder unterwegs. Sie beräumte laut polizeilichen Ermittlungen ein Grundstück und schaffte in der Nacht mehrfach Gegenstände in die alte Scheune, die sich etwa 250 Meter vom späteren Tatort befunden hat. Zwischen 23.50 Uhr und 2.40 Uhr in der Früh waren außerdem höchstwahrscheinlich Teenager oder junge Erwachsene in Nünschritz und Grödeln unterwegs, die mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Das erzähle ich euch deswegen, weil das später für die Ermittlungen nochmal wichtig wird. Gegen 2.15 Uhr wurde dann Vera Marotz am Feldrand der Grödelner Straße tot aufgefunden. Das war folgendermaßen, die Polizei ist eigentlich zu einer Sachbeschädigung gerufen worden und hat auf dem Weg zu dieser Sachbeschädigung den Handwagen gesehen, am Straßenrand stehen. Das kam denen komisch vor, weil natürlich, die war natürlich bekannt, also auch die Polizisten wussten, wer das ist. Und sind dann praktisch nach dem Handwagen, eigentlich wollten bloß gucken, warum der dort alleine steht, und haben die Frau gefunden. Also die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte. Man geht davon aus, also so ist zumindest die Tatrekonstruktion, dass sie offenbar auf eine Gruppe zwischen Nünschritz und Gröbeln getroffen ist, die sie praktisch in ihrer Fänge irgendwie bekommen haben. Klar, eine Gruppe, ich meine, es war jetzt eine Kinder, ich werde euch die Frau dann auch noch beschreiben, es war jetzt auch keine große, schwere Frau, das war eine sehr schlanke, kleine Frau. Ich werde euch, wenn der Fall online geht, auch die Sachen, die aktuell in der polizeilichen Verhandlung noch sind, mit bei uns in die Social Media stellen, dass ihr ein Bild zu der Frau habt, dass ihr auch ein Bild von dem Handwagen habt. Ich habe auch ein Bild gefunden, wo man den Tatort sehen kann. Natürlich jetzt nicht, sage ich mal, aus der Zeit, aber es hat sich dort nicht viel verändert in der Zeit, seit 2004. Es soll jedenfalls in der Tatrekonstruktion so gewesen sein, dass sie mit einem stumpfen Gegenstand auf sie eingeschlagen haben und sie mit Tritten malträtiert haben. Wie gesagt, nur zufällig haben dann die Polizisten eben die Leiche entdeckt. Der Leiter der damaligen Mordkommission, Volker Wischitilli, hat gesagt, wer eine hilflose alte Frau über Minuten misshandelt und mit dieser extremen Brutalität tötet, muss seine Strafe bekommen. Ihr Gesichtsschädel war zertrümmert, sie hatte massive Verletzungen am Rumpf. Die Kriminalpsychologin Dr. Götz, die ich euch vorhin schon mal zitiert hatte, geht von einer Frustrations-Aggressionstheorie aus. Ich zitiere, diese besagt, wenn ein Mensch immer wieder Frustration erlebt und keine geeignete Bewältigungsstrategie hat, die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass er aggressiv wird. Eventuell stammt der Täter aus einem brüchigen, desolaten Elternhaus und auch seine Biografie dürfte durch markante Brüche gekennzeichnet sein. Also davon geht sie aus. Fakt ist aber, dass sie ein Opfer eines Tötungsverbrechens geworden ist. Man hat damals am Tatort die DNA-Spuren einer Frau gefunden. Infolgedessen hat man dann in Nünschritz und Umgebung 2600 DNA-Proben von Frauen erhoben und sie mit den gesicherten Spuren abgeglichen. Das blieb aber erfolglos. Man hat diese DNA im Übrigen unter den Fingernägeln gefunden. Also es scheint schon so, dass die sich versucht hat, noch zu wehren oder beziehungsweise sich irgendwo festgekrallt hat. Ne? Unter den Fingernägeln ist ja doch schon, sage ich mal, eine sehr markante Stelle. Man muss dazu sagen, dass natürlich diese DNA-Spuren nie unbedingt auf die Mörderin hinweisen müssen, nicht nur weil es eine weibliche DNA ist, sondern es wird davon ausgegangen, dass es wirklich eine Gruppe ist. Man muss aber dazu sagen, dass diejenige, der die DNA gehört, natürlich dabei war, als die Frau praktisch so malträtiert worden ist und sie müsste eigentlich das zerschlagene Gesicht der wehrlosen Frau noch vor Augen haben, ist sich zumindest der damalige Kriminalleiter sicher. Also bis heute ist eben dieser Fall ungeklärt und man muss eben dazu sagen, diese Sachbeschädigungen müssen nicht unbedingt was mit dem Mord zu tun haben, könnten natürlich im Zusammenhang stehen, aber es gibt natürlich auch Leute, die sich dann da eher zurückhalten, ja, mit einer Sachbeschädigung und so oder mit der Polizei nichts zu tun haben wollen. Das ist gar nicht so besonders unüblich, sage ich mal. Also in der Beschreibung von Vera Marotz, wenn man jetzt mal auf die Tötungsdelikte geht, die sächsische Polizei momentan im Internet veröffentlicht hat, werde ich euch genau die Daten vorlesen, die in ihrer Beschreibung dazu stehen. Also Geburtsdatum ist der 25.07.1938 in Niesewatz. Das müsste im damaligen Westschlesien gewesen sein. War zum Tötungszeitpunkt 66 Jahre alt. Sie wirkte aber durch ihr äußeres Erscheinungsbild wesentlich älter. Das werdet ihr vielleicht schon auch auf dem Bild sehen. Es gibt ein Bild, was veröffentlicht worden ist zu ihr. Das werde ich euch dann teilen. Also man hätte vielleicht schon gedacht, sie ist Anfang 70. Also als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so Anfang 70, 75. Nationalität deutsch. Weibliche Person ist klar. Sie war damals in der Klaubitzer Straße 14 in Nünschritz gemeldet. Sie war 1,63 groß, sehr schlank im Körper, 58 Kilogramm schwer und trug zum Tatzeitpunkt einen braunen Filzmantel, braunen Wollschal, ein rotes Wollkopftuch als Kopfbedeckung, dunkelblaue Freizeithosen und dunkelblaue Freizeitschnürschuhe und hatte eben den Einachse-Handwagen, so wird das dann praktisch nochmal genau spezifiziert, bei sich. Den habe ich euch dann als zweites Bild, stelle ich euch den in die Social Medias, dass ihr das mal gesehen habt. Wie gesagt, die Quellen für die Bilder sind eben die sächsische Polizei, die werde ich aber auch dementsprechend wieder verlinken, ihr kennt das ja. Ich möchte auch noch was zur Sektion sagen. Ich möchte davor einen Trigger setzen, weil ich glaube, dass das nicht für jeden was ist. Also, die Sektion ergab, dass der Erfolg in Tode vielfacher, massiver und stumpfer Gewaltanwendung gegen Kopf und Rumpf eingetreten ist. An den Händen der Geschädigten konnte eine unbekanntliche weibliche DNA-Spur festgestellt werden, die eindeutig Tatbezug hat. Vera Marotz beräumte in der Nacht, wie gesagt, so ein Grundstück und hat eben die Gegenstände hin und her getragen. Es könnte natürlich durchaus sein, dass die Sachbeschädigungen, die in dieser Nacht stattgefunden haben, damit zu tun haben. Es wird davon ausgegangen, dass die Handlung vermutlich aus einer Gruppe von männlichen und weiblichen Personen begangen worden ist. Und dass eben sie sich wahrscheinlich an irgendeiner dieser weiblichen Personen einfach festgekrallt hat, wodurch die DNA entstanden ist. Hinweise zu dem Fall, auch vertraulich, nimmt die Polizeidirektion Dresden der Schießgasse 7 entgegen und die Durchwahlnummer ist 0351 483 2233. Ich stelle euch diese ganzen Infos auch nochmal genau zu diesem Fall in die Podcast-Beschreibung und ihr findet auch alle Informationen nochmal direkt bei unseren Social Medias. Ich werde euch da auch nochmal den Link mitsetzen zu der öffentlichen Fahndung, die Polizei da gerade macht und werde euch aber auch die Bilder dazu setzen. Also werde euch den Tatort zeigen, ich werde euch den Handwagen zeigen und ich werde euch ein Bild der Geschädigten zeigen, wie es eben gerade wirklich in der Fahndung ist. Wenn ihr dazu irgendeinen Hinweis habt, manchmal ist es ja komisch, also ich habe das selber schon von Leuten gehört. Ich habe das auch, wenn man den Fall Maddie jetzt so ein bisschen verfolgt hat, ich weiß nicht, wer von euch das tut. Es kommen manchen Leuten Sachen erst komisch vor, wenn dann irgendwie so ein Tatverdacht sich ergibt. Und ich habe mir gedacht, weil dieser Fall wirklich von mir damals nicht weit weg war, dass man den wirklich mal aufrollen sollte und da immer mal wieder dazu mal ein Artikel erscheint oder so und es aber im, sage ich mal, für einen Podcast mal was völlig anderes ist, ne? Ein Zeitungsartikel oder ein Fernsehbeitrag ist immer noch was anderes, als wenn man jetzt sagt, man macht dazu mal eine Podcast-Folge. Vielleicht erinnert sich jemand, das kann ja auch jemand sein, der weggezogen ist, der das gar nicht mitgekriegt hat, der vielleicht die Sachbeschädigungen mitgekriegt hat, aber vielleicht irgendwas beobachtet hat und es gar nicht weiß. Also das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich von anderen Straftaten das sehe, wenn dann Cold Cases aufgerollt werden und plötzlich meldet sich noch jemand, dem nach Jahren irgendwas eingefallen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Fall, den nehmen wir einfach mal. Ich habe im Übrigen hier in der Nähe noch einen Fall gefunden, den ich gerade recherchiere, der sogar fast vor meiner damaligen Haustür gespielt hat, von dem ich bisher nichts wusste. Aber wie gesagt, das bringt eben diese Recherche für den Podcast mit sich, was ich ganz spannend finde. Ihr könnt uns gerne dalassen. Ich habe schon einen Post online gestellt, wo ihr uns mal erzählen könnt, ob euch Cold Cases interessieren. Weil wir hatten überlegt, dass wir vielleicht doch mal ab und zu mal einen einstreuen, weil das ganz spannend ist, weil das wirklich ja eine Sache ist, wo wir eben nicht über die Täterschiene rangehen, sondern wirklich mal über die Opferschiene. Ja, entlasse euch heute damit. Das ist natürlich jetzt ein Fall, der jetzt natürlich mal völlig raussticht aus dem, was wir sonst machen. Aber gerade das, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, ab und zu mal was Neues zu machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder, weil wir natürlich jetzt einen Cold Case hatten. Und wir haben uns gesagt, wir haben so viele Fälle, dass ich gesagt habe, ich mache nächste Woche praktisch nochmal einen Fall außer der Reihe und dann kommt wieder ganz regulär. Also kommen jetzt praktisch 3 Wochen wieder hintereinander jeweils ein Fall. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Tschüss!